wünsche ich euch und Ihnen allen. Ich bringe Grüße mit aus der Gemeinde Stuttgart. Da gibt es heute keinen Gottesdienst, aber ein Teil von der Gemeinde trifft sich mit einem Teil der Jugendgruppe, die sich demnächst taufen lassen will. Ja, liebe Geschwister, die Passionszeit hat vor kurzem begonnen. Für manche ist sie gleichzeitig Fastenzeit, der Verzicht auf irgendetwas, das einem lieb ist, ein ganz bewusstes Lossagen, zumindest für die Dauer der Passionszeit, von Gewohntem oder zu sehr Geliebtem, damit wir uns stärker auf Wesentlicheres konzentrieren. Diese Zeit ist auch gleichzeitig eine Vorbereitung auf das größte Hochfest im Kirchenjahr, Ostern. Und sie besteht nicht in erster Linie aus Fensterputzen und wenn Sie es noch so nötig haben, sondern aus einem ganz bewussten Mitgehen mit Jesus auf den Weg nach Jerusalem. Jetzt gehen wir mal zeitlich zurück zu den Wander- und Predigtjahren Jesu. Das Passafest nahte und Jesus war unterwegs, auf einem Weg, der ihn tatsächlich allmählich nach Jerusalem bringen würde. Eine sehr ereignisreiche Zeit war das, denn unterwegs war immer viel los, wenn Jesus unterwegs war. Irgendwo im Grenzgebiet von Samaria und Galiläa begegneten ihm die 10 Leprakranken, die er geheilt hat. Am Sabbat kehrte Jesus immer in die jeweils örtliche Synagogen ein, wo er Gottesdienste feierte und Gespräche führte, unter anderem auch mit den Vorstehern der Synagogen und natürlich Begegnungen und Streitgespräche mit den Pharisäern blieben auch nicht aus. Jesus lehrte in diesen Zeiten immer sehr viel, musste einige Gleichnisse erzählen, damit sowohl die Gelehrten als auch die nicht so Hochgelehrten seine Botschaft verstanden. Und einmal, so zwischendurch, nahm Jesus die 12 Jünger, es waren ja meistens viele, viele mehr jetzt, die mit ihm gingen, aber hier nahm er die auserwählten 12 beiseite und er sagte zu ihnen, und ich lese aus Lukas 18, er sagte zu ihnen, siehe, wir ziehen jetzt nach Jerusalem hinauf und es wird alles in Erfüllung gehen, was durch die Propheten über den Menschensohn geschrieben ist. Denn er wird an die Heiden ausgeliefert und verspottet, misshandelt und angespien werden und sie werden ihn auspeitschen und töten. Doch am dritten Tage wird er auferstehen. Doch sie, die Jünger, begriffen nichts von alledem. Dieses Wort blieb ihnen verborgen und sie konnten das Gesagte nicht verstehen. Ein Pfarrer aus der heutigen Zeit erzählte mal, wie er eine Konfirmandengruppe bat, bei dem Lesen dieser Versen genau hinzuhören und dann in eigenen Worten aufzuschreiben. Und ein Junge schrieb, Jesus ging mit seinen Jüngern nach Jerusalem und sprach mit ihnen, wir aber begriffen nichts. Punkt. Und seine eigene Identifikation mit den Jüngern, finde ich, war perfekt. Wir aber begriffen nichts. Laut Lukas Evangelium hatte Jesus bereits zweimal vorher schon seinen Leidensweg angekündigt. Dieses war also schon das dritte Mal. Und trotzdem lesen wir, sie begriffen nichts. Lukas bringt ihr Unverständnis an dieser Stelle sogar dreifach stark heraus. Sie begriffen nichts von alledem. Dieses Wort blieb ihnen verborgen und sie konnten das Gesagte nicht verstehen. Ich denke, die Jünger müssen sich eigentlich etwas ausgekannt haben in den alttestamentlichen prophetischen Schriften. Und jetzt waren sie schon fast 3 Jahre in Jesu unmittelbarer Nähe gewesen und trotzdem, dieses Wort blieb ihnen verborgen. Was war los mit den Jüngern? Nun, ich denke, sie hatten ihre Blickrichtung falsch eingestellt. Das Ziel Jerusalem stand ihnen vor Augen. Diese heilige Stadt Gottes mit seinem wunderschönen Tempel und wunderbaren Verheißungen. Der Ort des großen öffentlichen Triumphes. Leben, Lohn, Vollendung, nicht nur für ihren Meister Jesus, etwas vom Glanz würde doch sicher auch für sie abfallen. Also mit einem Bein standen sie schon fast im Himmel. Und ihre Missdeutung oder ihr Unverständnis wollte einfach nicht zulassen, was wirklich bevorstand. Das durfte doch nicht sein, dass Jesus so etwas Schreckliches geschehen würde. Also durfte es nicht sein. Übrigens, die Jünger hatten ja in ihrer ganzen Zeit mit Jesus gelernt, was Leben ist. Er hatte ja auch mehrfach gesagt, ich bin gekommen, damit sie Leben in Fülle haben. Und er hatte immer wieder Leben geschenkt. Er hatte in dem Dorf Nain einen jungen Mann vom Tode erweckt, einem Synagogenvorsteher, die Tochter ebenso. Und dann war da noch Lazarus, den er nach mehreren Tagen in der Todesgruft wieder dem Leben zurückgegeben hatte. Sie hatten mit eigenen Augen immer wieder erlebt, dass Gott nicht vor der Herrschaft des Todes kapituliert. Völlig unvorstellbar, dass dieser Weg im Leben und in das Leben plötzlich und auf so grausame Weise beendet sein sollte. Und sie, die Jünger, sie hatten doch Berufe und Familien und alles hinter sich gelassen, um Jesus zu begleiten. Und wofür denn? Für nichts und wieder nichts? Auch seine Ankündigung, er werde am dritten Tage wieder auferstehen, konnten sie nicht aufnehmen, geschweige denn verstehen. Aber das alles ist nur der erste Teil des Predigttextes. Ich lese weiter. Und als er sich Jericho näherte, saß da ein Blinder bettelnd am Wege. Als der die Volksmenge vorüberziehen hörte, erkundigte er sich, was das wäre. Und man sagte ihm, Jesus von Nazareth geht hier vorüber. Da schrie er: Jesus, du Sohn Davids, erbarm dich meiner. Die vorangingen, fuhren ihn an, er solle doch still sein. Doch er schrie nur umso lauter: Sohn Davids, erbarme dich meiner. Da blieb Jesus stehen und gab Befehl, ihn zu sich zu führen. Und als er herzutrat, fragte Jesus ihn: Was willst du, soll ich dir tun? Und er antwortete: Herr, dass ich sehen kann. Und Jesus sagte zu ihm: Du sollst sehen können. Dein Glaube hat dich gerettet. Und im selben Augenblick konnte er sehen und folgte ihm nach und pries Gott. Als die Leute das sahen, stimmten sie alle das Gotteslob an. Zwei Ereignisse, die Ankündigung des bevorstehenden Todes und eine Heilung, die Lukas zwar unmittelbar hintereinander gesetzt hat, die aber scheinbar nichts miteinander zu tun haben. Oder doch? Nun, auf dem Weg nach Jerusalem saß da nah an der Stadt Jericho dieser Bettler am Wegrand. Das war nun wirklich nichts Ungewöhnliches. Bedürftige gab es viele. Und davon wieder viele, die ihr Leben durch Betteln etwas aufbesserten. So ganz nebenbei habe ich gelesen, vor der Reformation im 16. Jahrhundert, also noch zu katholischen Zeiten, konnte man sich Pluspunkte für den Himmel sammeln, indem man Bettelnde und andere Randexistenten etwas aus seinem Überfluss gab. Das war günstig für die Bettelnden und für die Gebenden. Und dann, zu Beginn der Reformation, ging die Motivation zur Armenhilfe schlagartig zurück, wegen des Ausbleibens der Punkte. Also bemühten sich die Reformatoren unter großen Anstrengungen der schlimmsten Armut und Bettelei Herr zu werden. Die Kirchengemeinden erhielten Armenkästen, in die alle Begüterten einbezahlen mussten. Ja, ich kann mich sogar erinnern, sogar noch in den 40er und 50er Jahren des vorigen Jahrhunderts hing an der Rückwand unseres Kirchensaales in meiner Heimatgemeinde ein unscheinbar kleines graues Holzkästchen mit einem Schlitz im Deckel und der Aufschrift „Für die Armen“. Ich habe nie bewusst erlebt, dass jemand da was reingetan hat. Irgendwann verschwand dieses Kästchen. Zurück zu unserem Text. Der Bettler, um den es hier geht, war ja bekanntlich blind. Nicht farbenblind oder blind für irgendeine Wahrheit, sondern richtig blind. Und als solcher waren seine anderen Sinne wahrscheinlich schärfer gestimmt auf Außergewöhnliches, und er hörte: Da kam doch jemand. Natürlich kam da jemand. Auf dieser Straße kam andauernd jemand. Sonst hätte er sich da schon gar nicht hingesetzt. Aber irgendetwas war anders. Er erkundigte sich und bekam zur Antwort: Jesus von Nazareth geht hier vorüber. Aha, deshalb die Aufregung in der Luft. Also schrie er. Er wusste schon etwas über diesen Jesus von Nazareth, und er schrie: Jesus, du Sohn Davids, erbarme dich meiner. Oh, wie dieser Schrei störte. Er störte die Träume von einem schönen Einzug in Jerusalem, und die vorangingen, herrschten ihn an, er soll doch endlich mal stille sein. Aber der Blinde schrie weiter, vielleicht auch noch lauter. Es war doch seine Chance. Und Jesus blieb stehen. Jesus geht nie an des Menschen Not vorüber. Er geht nicht vorbei, Er drängt sich aber auch nicht auf. Was willst du, dass ich dir tun soll? Und der Blinde bat um Herstellung seiner Sehkraft. Und kurz berichtet eben Lukas auf Jesu Worte, du sollst sehen können, konnte er im selben Augenblick sehen und folgte ihm nach und pries Gott. Ja, wer waren nun die eigentlichen Blinden? Der Blinde, der abseits saß und fragen musste, wer da gerade kam? Oder die Jünger, die immer in Jesu Nähe gewesen waren? Der Blinde mit ewiger Nacht vor Augen, der aber begriff, dass hier einer war, der ihm helfen konnte, oder die Jünger, die mitgingen, die sehen konnten und nichts begriffen. Der Blick, den Jesus seinen Jüngern in die nahe Zukunft gewähren wollte, war ihnen zu diesem Zeitpunkt nicht möglich. Zu viel Enttäuschung über geplatzte Träume, zu viel Angst vor drohendem Unheil, vor dem Scheitern und dem Tod. Ihre Sicht war einfach versperrt. Ihre Wünsche nach einem Erfolg Jesu und seiner Anerkennung waren zu mächtig. Selbst die Aussicht auf den dritten Tag, an dem alles zum Guten wenden, an dem sich alles zum Guten wenden würde, konnte sie nicht beruhigen. Sie waren so voller glühender Hoffnung für ihre Zukunft, auch für Jesu Zukunft, dass es einfach keinen Platz gab für Gedanken des Leides. Interessant ist, dass bei Markus und Matthäus dieser Bericht noch ein Zwischenereignis bekommt. Da lesen wir zwar nicht, dass die Jünger nichts begriffen, aber da lesen wir, dass zwei der Jünger, Jakobus und Johannes, an Jesus herantraten und einen sonderbaren Wunsch äußerten. Und bei Matthäus ist es sogar die Mutter, die für ihre Söhne spricht. Gib, dass meine Söhne in deinem Reich die Plätze neben dir bekommen sollen, der eine rechts und der andere links von dir. Und ich glaube nicht, dass die Mutter bzw. ihre Söhne hier das Himmelreich meinten, sondern sie meinte Jesu neues Königreich auf Erden, auf das sie alle hofften und dass sie entgegenfieberten. Gell, hier sind wir schon ein bisschen versucht, die Köpfe in Unverständnis zu schütteln. Wie kann man nur zu rufen? Aber es geht aufs selbe hinaus. Sie verstehen nicht. Es geht ihnen um sich. Ihre Gedanken kreisen sich unter anderem auch um ihre eigene Größe. Und wir sind geneigt, die Jünger zu rügen, sie zurechtzuweisen, ob ihrer törichten Unverständnis. Aber setzen wir uns mal in sie hinein. Egal, ob ich mich jetzt in Petrus oder Jakobus oder Johannes oder irgendeiner der anderen hineinversetze, ich glaube, ich hätte wohl kein Deut mehr begriffen als sie. Ich wäre auch taub gewesen für seine Worte, weil der Kopf das nicht begreifen oder wahrhaben wollte. Und obwohl ich ständig in seiner Nähe gewesen wäre, hätte ich gesehen und im Herzen verstanden, wie Jesus bei Hilfesuchenden immer stehen blieb und sie anschaute und sie wahrnahm? Er hatte ja selbst für Kinder, die damals lange nicht die Rechte hatten, die sie heute haben, er hätte selbst für sie, hatte er immer Zeit. Ja, er herzte sie und segnete sie. Jesus hat mit seinem Beispiel seinen Nachfolgern stets gelehrt, sehend auf andere Menschen zu achten und nicht blind aneinander vorbeizugehen. Er lehrte und lebte offene Augen und ein offenes Herz. Wo brauchen wir heute die nötige Sehkraft, den richtigen Durchblick? Wir stehen alle in der Gefahr, Not und Leid zwar zu sehen und dann doch daran vorbeizugehen, ja sogar abzustumpfen, durch die tägliche Überflutung an Nachrichten und Bilder, die uns durch ihre schiere Menge einfach überfordern. Wo können wir sehende Gemeinde sein, die ihren Weg in der Nachfolge geht und aber auch stehen bleibt und hinschaut, wo es nötig ist? Was heißt für uns heute, hinauf nach Jerusalem zu gehen? Da gibt es etwas in dieser Geschichte, die mich richtig froh macht. Jesus musste trotz alles Unverständnisses von Seiten seiner engsten Vertrauten nicht alleine nach Jerusalem gehen. Die Jünger blieben an seiner Seite. Noch verstanden sie nichts, aber sie blieben. Und sie gingen mit ihm auf diesem Weg. Vielleicht, weil sie immer noch hofften, wider aller Hoffnung. Ich weiß es nicht, aber sie gingen mit. Jesus hatte sie bereits in seiner Leidensankündigung für die Wegstrecke mitgenommen. Nicht ich muss nach Jerusalem, sondern seht, wir ziehen jetzt nach Jerusalem hinauf. Als es später in Jerusalem gefährlich wurde und die Jünger ihre Träume und Pläne endgültig zerplatzen und zusammenstürzen sahen, dann flohen sie doch und versteckten sich. Aber nach Ostern holte sie Jesus wieder ein. Und wenn sie auch nicht sofort alles verstanden, allmählich dämmerte es ihnen doch. Brannte es nicht in unseren Herzen, als er mit uns sprach? Fragten sich zwei der Jünger, nachdem Jesus mit ihnen gegessen hatte. So wie sie ihn auf den Weg nach Jerusalem begleitet hatten, so begleitete er sie nun auf ihren neuen Wegen. Was können wir mitnehmen aus diesen Ereignissen jetzt für die Passionszeit, aber auch für alle Zeiten unseres Lebens? Bitten wir Jesus, sich uns in unserer Blindheit zu erbarmen und aus uns persönlich wie auch aus uns als Gemeinde sehende Menschen und Gemeinschaften zu machen. Bitten wir ihn um offene Herzen, um Verständnis für die Wege, die wir manchmal sehr ungern gehen müssen. Wir wissen zwar, dass das Leben nicht nur aus Glück und Freude besteht, dass Leid auch zum Leben gehört. Aber wir wollen es oft nicht wahrhaben. bitten wir Jesus um den Mut des Blinden, ihn mit allen Sinnen zu vertrauen, ihm nachzufolgen auf dem Weg, den er uns zeigt. Jesus schenkt die Kraft und den Mut zum Sehen und zum Verstehen. Von ihm sehend gemacht zu werden, das nimmt uns direkt in die Gottesliebe hinein. Von ihm umfasst, können wir ihm folgen. Hinauf nach Jerusalem und wo immer wir gehen sollen, ins Leben. Amen.